Sozialgestaltung, der Podcast.
Hier diskutieren wir alles Aktuelle zu den Themen Sozial- und Gesundheitswirtschaft.
Gemeinsam, sozial, wirksam. Herzlich willkommen zum Podcast der Sozialgestaltung. Heute habe ich mal wieder einen Gast eingeladen, und zwar Oliver Rademacher. Herzlich willkommen, Herr Rademacher.
Ja, vielen Dank für die Einladung zum Podcast. Ich freue mich, dabei zu sein.
Und ich habe noch nicht verraten, was Sie tun, mit einem Hintergedanken, weil meine erste Frage für Sie, Sie kommen aus Lippla und leiten dort eine komplexe Pflegeeinrichtung. Und für alle, die Lippla nicht sofort auf der inneren NRW-Landkarte haben, die Frage, ist Lippla ein Stadtteil, den man erklären muss oder ein Ort, den man in der Pflegebranche längst kennen sollte?
Das ist eine sehr gute Fragestellung. Also als Erfstädter, als geborener Erfstädter und Lippla gehört zur Stadt Erfstadt, bin ich voll der Überzeugung, dass man Erfstadt kennen muss, mit vielfältigen Hintergründen. Der letzte nicht so schöne Hintergrund war die Flutkatastrophe 2021. Ja, was das Thema Pflege angeht, tatsächlich haben wir als einer von ganz, ganz wenigen in NRW und ich glaube auch in Deutschland einen sektorenverbindenden Gesamtversorgungsvertrag abschließen können und haben damit die Pflege ein wenig anders gedacht, als das vorher klassisch in den Einzelsektoren passiert ist. Und ja, vielleicht kennt man uns daher, vielleicht kennt man mich daher.
Das werden wir auch gleich noch viel, viel näher beleuchten. Ich will es nicht verheimlichen, auch ich komme aus Lippla, ich bin dort zur Schule gegangen. Insofern, wir kennen uns nicht persönlich bisher, sind uns immer nur online begegnet und da über verschiedene Fachmedien. Aber natürlich sind mir, oder ich habe die Einrichtungen, die Sie heute leiten, teilweise selber schon besucht. Sie sind mir auf jeden Fall von den Gebäuden von außen immer im Begriff. Ich fahre häufiger auch immer noch dran vorbei. Und das, was ich wahrnehme in der Stadt Erftstadt, wovon Lippla eben ein Stadtteil ist, ungefähr mit 15.000 Einwohnern, hat das die Versorgung der Bevölkerung im Pflegebereich verändert und hat das, was ich auch zurückgespiegelt bekomme, sehr, sehr gute Kritiken. Aber da kommen wir vielleicht gleich drauf, wie Sie das geschafft haben und was Sie so besonders machen. Vielleicht ganz kurz vorweg zu Ihnen. Sie sind Betriebswirt und seit vielen Jahren in der Verantwortung, in der Pflege unterwegs. Was hat Sie denn so in die Branche geführt und vor allen Dingen auch, warum haben Sie sich entschieden zu bleiben?
Tatsächlich geführt in die Branche hat mich der Zivildienst. Ich habe eine kaufmännische Ausbildung absolviert, auch hier im Rheinland. Habe dann den Zivildienst vor der Brust gehabt und wusste nicht wirklich, wo bewerbe ich mich überall und bin letztendlich in der Stiftung Marienhospital gelandet, die der Gesellschafter der Münzstift APZ GmbH, also meinem Unternehmen, letztendlich Grund und Boden und alles zur Verfügung gestellt hat. Und dort bin ich als Zivildienstleistender gestartet und als Zivildienstleistender habe ich damals sehr intensive Einblicke bekommen und ich habe irgendwann relativ früh im Laufe des Zivildienstes angeboten bekommen, Mensch, bleib doch bei uns, du bist doch in der kaufmännischen Ausbildung, wir suchen gerade jemanden im Team der Verwaltung, kannst du starten, bist ein junger Mensch, hast noch viele Jahre vor dir, wenn es nicht passt, daran kann ich mich noch daran erinnern, wenn es für dich nicht passt, ist es kein Problem, dann hast du noch genügend Zeit, was Neues auszuprobieren. Ja, das ist jetzt 29 Jahre her und ich habe vieles Neues ausprobiert, aber immer im gleichen Unternehmen, immer in der gleichen Branche und ja, mache das immer noch jeden Tag sehr, sehr gerne.
Das heißt wirklich von der Pike auf das gelernt und lange dem Unternehmen die Treue gehalten. Es gibt, glaube ich, heute wenige Berufsbiografien mit so einer langen Betriebszugehörigkeit, aber dann wahrscheinlich auch in dem Reiz, dass man immer wieder neue Dinge ihnen zugetraut hat, sie die Chancen ergriffen haben, Dinge zu verändern, mitzugestalten. Für mich war die Frage, Sie haben es gerade erwähnt, das ist Münchstift APZ. Warum Münchstift?
Ja, das geht auf das Stifter-Gründer-Ehepaar zurück, nämlich die Stiftung Marienhospital, wie eben erwähnt, der Gesellschafter der GmbH, wurde von den kinderlosen Eheleuten Münch gegründet. Und daher kommt das Münch in Münchstift, dass wir einfach den Namen der Gründer der Stiftung mit aufnehmen wollten. Das APZ steht klassisch für Alten- und Pflegezentrum, so wie quasi, glaube ich, früher 1995, 96 erbaut und eröffnet, fast jede zweite Einrichtung im Namen trug diese Bezeichnung. Wir haben das irgendwann mal sehr gerne gewechselt und sind dann auf Münchstift APZ gekommen, damit sich das Gründer oder Ehepaar oder der Name zumindest dort auch wiederfindet. Und ich finde, das ist eigentlich sehr schön, dass man diesen regionalen und diesen ja fast schon historischen Bezug behalten hat.
Wann ist es denn gegründet worden?
Das ist eine gute Frage, die ich immer damit ausweichend beantworte. Das muss so um 1800 gewesen sein, weil ich es tatsächlich über die Jahre aus dem Gedächtnis nicht mehr so abrufen kann. Aber wir haben mal zu einer Feierlichkeit einen historischen Rückblick erhalten von einem Historiker. Das war sehr, sehr interessant und hat mir, damals war ich aber auch schon 15 Jahre im Unternehmen, auch nochmal so einen ganz anderen Blick darauf gegeben, vom Selbstverständnis der Stiftung, aber auch wie die kirchlichen Einflüsse damals auch gewesen sind oder sie dann eben bis heute auch sind. Hochinteressant, wie ich finde. Also Historie ist eigentlich bei vielen ja auch immer etwas als langweilig verpönt. Das war in diesem Moment überhaupt nicht. Wenn ich mich an die Zuhörer erinnere, in dem vollgepackten Saal, die waren alle sehr begeistert und haben vieles, vieles Neues mitgenommen. Und dort waren Chefärzte, ärztliche Direktoren, die im Krankenhausbereich der Stiftung sehr viele Jahre gearbeitet haben, die dann auch rausgegangen sind und haben gesagt, Mensch, das wusste ich noch nicht.
Ich finde das super interessant, wenn man so in die Geschichte geht. Und da gibt es noch einen anderen Bezug, aber ein ganz anderer, der mir da einfällt und ich geschichtlich super interessant finde, zu Lippler. Karl Schurz, dem begegnet man ja immer wieder als Name für verschiedene Plätze etc. in Lippler. Den hat es bis zum Innenminister der USA gebracht. Also durchaus ein Ort, Lippler, wenn man es ein bisschen beschreibt, wer das sich nicht vorstellen kann, ungefähr 20 Kilometer vor den Toren Kölns und hat sehr früh von der Großstadt Köln profitiert. Dann auch über den Braunkohletagebau kam etwas Industrie und Wohlstand auch in die Gegend, vorher viel Bauern und eigentlich so eingebettet zwischen Eifel und Köln, so die Verbindung dazwischen. Und die Gründung des Münchstifts war dann als erstes im Wesentlichen eine Krankenversorgung, die man haben wollte, weil so das Marienhospital vielleicht so als Keimzelle. Oder anders gefragt, wann kam das, heute sagt man Pflegeheim, später alle weiteren pflegerischen Tätigkeiten, aber ich gehe mal davon aus, das Pflegeheim war als erstes da.
Das Pflegeheim, das klassische Pflegeheim, damals war das erste und ist entstanden aus der Station Maria. Station, da kann man schon fast erahnen, das war dann eine Station im Krankenhaus, wo man jetzt keine Fachabteilung gehabt hat, sondern dort waren dann einfach die älteren Patienten. Das hat man dann eben nach Alter sondiert damals. Man hat aus dieser Station Maria, und ich habe heute noch Mitarbeiter, die auf Station Maria gearbeitet haben, also es gibt tatsächlich noch Menschen, die länger dabei sind als ich, die hat man dann eben als Grundstock für eine Pflegeeinrichtung genommen. Das passte dann zur Einführung der Pflegeversicherung. Und so hat man im Grunde genommen diese GmbH aus dem bisherigen Stiftungsthema heraus gegründet und dann letztendlich eine Pflegeeinrichtung erbaut. Ich weiß noch, mit 50% Zweibettzimmern, fast heute unvorstellbar, wobei wir in NRW ja schon fast wieder darüber diskutieren, beziehungsweise wir diskutieren ja gerade aktuell die Obergrenze von 80 Plätzen wieder zu eröffnen. Ich bin mir fast sicher, wir diskutieren auch irgendwann wieder über Zweibettzimmer, also die Kehrtwende dann die zweite. Aber das ist tatsächlich aus einer Station im Krankenhaus entstanden und es war schon immer Bestandteil der Stiftungsurkunde. Also die Stifter haben eine Urkunde, eine Stiftungsurkunde aufgesetzt und da steht nicht nur drin, dass kranken, gebrechlichen Menschen geholfen wird, sondern auch den alten Menschen geholfen wird. Das war dann für den Stiftungsvorstand Beleg und Ansporn genug, auch die GmbH zu gründen mit der Einrichtung, die damals das eine Gebäude, große Gebäude, 122 vollstationäre Pflegeplätze, das fand darin quasi die Basis und den Grundstein.
Und die 122 vollstationären Pflegeplätze, haben Sie die heute noch? Sie haben schon gerade gesagt, 80 Obergrenze. Gab es Ausnahmegenehmigungen für Sie oder wie sind Sie heute in Ihrer Keimzelle der stationären Pflege aufgestellt?
Bestandsschutz ist da das große Wort. Also die 80 Plätze gelten nur für Neubauten in NRW. Und wir mussten uns aber dann, und das haben wir von 2018 bis 2021 Corona-bedingt über die lange Zeit letztendlich getan, wir haben uns dieser 80-prozentigen Einbettzimmer-Thematik gewidmet, die auch ebenfalls Vorgabe für Bestandseinrichtungen geworden ist in NRW und haben von den 122 Plätzen jetzt noch 114. Davon 80% Einbettzimmer und die 20% Zweibettzimmer. 2018 haben wir auch unseren, ich sage immer, Neubaustandort, das, an dem Sie immer vorbeifahren oder worauf man so gerne guckt, weil es dann doch noch ein wenig mehr im Mittelpunkt der Stadt ist. Also das ist gar nicht so zu verkennen, beziehungsweise man kommt gar nicht dran vorbei. Da haben wir jetzt eine zweite Pflegeeinrichtung 2018 mit Tagespflege, ambulanter Pflege, Wohngemeinschaft, betreuten Wohnen und eben auch vollstationärer Pflege übernommen, beziehungsweise damit gestartet. Und das ist unser heutiges Setting, ja.
Ja, Sie haben es gerade erwähnt, man diskutiert in NRW über die verschiedenen Obergrenzen. Andere Bundesländer haben Sie ja schon aufgeweicht, allen voran Bayern, aber auch Niedersachsen. Baden-Württemberg hat gerade auch das Heimbaugesetz geändert. Ich glaube auch, dass weitere Bundesländer folgen werden, weil es in der Versorgung gar nicht anders machbar sein wird. Haben Sie persönlich eine Präferenz oder sehen Sie Vor- oder aber auch Nachteile, gerade wenn man so über die Zweibettzimmer diskutiert? Also ist Einbettzimmer wirklich so der Goldstandard für alle in der Pflege?
Ich sag mal, der Großteil der Anfragen ist immer nach einem Einbettzimmer. Wie viele andere vollstationäre Pflegeeinrichtungen sind wir permanent belegt. Das heißt, die Menschen müssen zwangsläufig dann eventuell auch erstmal mit einem Zweibettzimmer vorlieb nehmen. Und da gibt es halt eben immer unterschiedliche Sichtweisen, aber auch unterschiedliche Geschichten. Der Vereinsamte, der erstmalig in eine vollstationäre Pflegeeinrichtung einzieht, der dann notgedrungen in ein Zweibettzimmer kommt und auf einmal feststellt, wie toll es ist, mit jemandem zusammenzuleben. Und dann die Lebenskurve nochmal eine ganz, ganz positive Veränderung erfährt, weil man auf einmal eben nicht mehr alleine ist, weil man auf einmal jemanden hat. Und meine Mitarbeiter achten da sehr drauf, dass die Zweibettzimmerbewohner auch zueinander passen. Das ist absolut wichtig. Da ist das wirklich von Vorteil. Und diesen Vorteil sieht nicht jeder. Also gerade Angehörige, die sagen, nein, die hat die letzten 10 Jahre alleine gelebt. Nee, auf gar keinen Fall in einem Zweibettzimmer. Aber vielleicht ist es genau das, was nochmal wirklich so eine aktivierende Nuance auch reinbringt. Einfach nochmal neuen Lebensmut dadurch schöpfen, dass man jetzt eben nicht mehr alleine ist. Aber der Hauptteil der Anfragen bezieht sich auf Einbettzimmer. Und ich erinnere mich immer daran, als es diese Einbettzimmervorgabe gab. Und ein Ehepaar stellte mir die Frage, ja, wenn wir jetzt bei Ihnen einziehen, aber wir können doch zusammen in ein Zimmer. Und ich sage, nee, das sieht das Land NRW nicht mehr vor. Die haben mich ganz verdutzt angeguckt. Ist also, sie müssen schon einen Sechser im Lotto mit Zusatzzahl haben, dass sie 2 Einzelzimmer finden, die dann auch noch nebeneinander liegen. Und ich glaube, das verkennen viele. Wir werden ja alle immer älter. Das heißt, wir werden auch die Zahl der Ehepaare, die zusammen in eine Pflegeeinrichtung einziehen, die wird sich ebenfalls erhöhen. Und die wohnen mitunter dann die Ehefrau im Erdgeschoss und der Ehemann auf der 3. Etage. Das wird keine Seltenheit werden, auch wenn man dafür alles versucht zu tun, dass die beiden natürlich nicht getrennt werden. Aber von der Konstellation her ist es extrem schwierig. Und dann sind die Zweibettzimmer natürlich wieder also ein klassischer Problemlöser. Aber 20% Zweibettzimmer, an manchen Tagen sind meine Mitarbeiter der Meinung, Mensch, hätten wir die nicht auch noch zu Einbettzimmer machen können? Nein, wollte das Land nicht, das darf ich dabei sagen. Und an anderen Tagen sind wir froh, dass wir sie haben, weil wir dann eben ja auch Herausforderungen von Menschen mit Pflegebedürftigkeit meistern können, die dann vielleicht ein anderer Anbieter, der irgendwann nach 2010 sein Altenheim gebaut hat, seine Pflegeeinrichtung gebaut hat, gar nicht erfüllen kann.
Also ich höre so raus, Sie sind da nicht so kategorisch auf die Einbettzimmer eingestellt, sondern ganz im Gegenteil, sagt man, muss sich eigentlich die individuelle Situation anschauen. Und es gibt viele gute Gründe, auch Zweibettzimmer entsprechend zu belegen und vorzuhalten. Ich kann es aus meiner persönlichen Erfahrung mit dem APZ sagen, meine Oma war bei Ihnen und es ist so das klassische Krankenhausaufenthalt, war damals schon 100 Jahre alt und wir brauchten schnell eine Möglichkeit der Versorgung, weil es nicht mehr schaffbar war zu Hause im häuslichen Umfeld. Und dann war eben auch bei Ihnen nur ein Zweibettzimmer frei, nur in Anführungszeichen. Sie war die letzten 3 Monate ihres Lebens bei Ihnen und das war richtig gut gelöst, auch mit einer älteren Dame, die war etwas fitter, aber die freute sich, wenn dann meine Oma Besuch bekam von der ganzen Familie, aber auch ihre Mitarbeiter, die immer bemüht waren und guckten, wollen Sie nicht vielleicht doch einen Kaffee, weil es klar war, die Oma liegt im Sterben. Und das war eine wirklich gute Atmosphäre, die geschaffen worden ist und eben ein Zweibettzimmer, wo es auch vielleicht manchmal gar nicht so bedrückend ist in so einer Stimmung, weil jemand anders, der einfach auch noch Lebensmut hat, das Leben auch noch anders wahrnimmt, vielleicht auch die Fragen anders stellt, Deswegen kann ich nur bestätigen, ich finde so diese kategorische Einbettzimmer ist, glaube ich, gar nicht unbedingt die Lösung.
Also ich habe es sehr oft erlebt, dass Menschen, die unbedingt ein Einbettzimmer haben wollten, die Angehörigen in den meisten Fällen, dann Vorlieb nahmen mit einem Zweibettzimmer und dass durch dieses Zweibettzimmer die Eingewöhnungsphase eine ganz andere ist. Weil auch nach PBM haben wir nicht so viel Personal, dass jeder eine 1-zu-1-Betreuung 24 Stunden am Tag erhalten kann. Und da ist der Zimmernachbar natürlich jemand, wenn der schon ein Jahr dabei ist oder schon bei uns wohnt, dann kennt er die Mitarbeiter, dann weiß der, wo stelle ich welche Frage und dann nimmt man einen an die Hand und nimmt einen mit und dann wird so eine Eingewöhnungsphase auch ganz schnell ganz anders und ganz einfach. Also ohne, dass wir da konzeptstrategisch dahinter stehen würden, sondern es ist einfach das Zusammenbringen von Menschen, wo wir denken, das könnte funktionieren. Das muss man können, das können meine Mitarbeiter, dort wirklich zu schauen, wer hat welche Vorlieben, könnte das gut klappen, könnte das nicht gut klappen. Und dann kann das wirklich eine tolle erste Zeit sein. Ich kann aber nachvollziehen, dass ein Einbettzimmer dann nachher immer noch das erklärte Ziel ist. Das versuchen wir auch immer möglich zu machen. Aber es ist hochindividuell und ich will es auch nicht kategorisch ausschließen. Und ich glaube, wir werden in Zukunft Pflege auch deutlich effizienter denken müssen. Und damit meine ich in allen Belangen. Wir haben nicht mehr die Möglichkeit, in jeder größeren Ortschaft Pflegeeinrichtungen zu bauen. Die Möglichkeit schon. Also es gibt sicherlich Investoren, es gibt sicherlich Banken, die das unterstützen werden. Aber spätestens bei der Betreiberfrage wird es etwas schwieriger. Und wenn ich den Betreiber gefunden habe, ja, dann muss der auch die Mitarbeiter finden. Und ich glaube, jetzt kommen wir so langsam in eine Phase, wo wir gut daran tun, auch wenn ich mit Blick auf die Pflegeversicherung, also auf die Defizite der Pflegeversicherung schaue, wie können wir in den nächsten 10 Jahren, und damit müssen wir jetzt schon anfangen, die Pflege effizienter gestalten, effizienter denken. Na, und da kann dann letztendlich so eine Gesamtversorgungsstrategie ein erster Schritt sein.
Häufig lässt sich's ja nicht ganz vermeiden, gerade die letzten Lebensmonate oder in schwerstpflegebedürftigen Bereichen, dass ich eine stationäre Einrichtung brauche, weil da geht's auch einen Teil, ne, um Effizienz, um bestimmte Vorhaltungen, die man haben muss, dann um Geräte, um aber auch die ausgebildeten Mitarbeiter, die ich dafür brauche, damit sie die Bewohner entsprechend auch qualitativ gut behandeln können. Und Sie haben eben schon Ihre Mitarbeiter so gelobt und auch so die Herausforderungen gezeigt. Ich würde noch gerne auf das Gesamtkonzept schauen. Eingangs haben Sie es auch erwähnt, Sie waren von der Flut betroffen. Ich weiß, damals wurde es evakuiert, das APZ. Recht dramatische Bilder. Es hat auch einige Zeit gedauert, bis Sie wieder zurückkehren konnten und dann auch erst halb, weil unten die erste Etage lange auch wieder saniert werden musste. In diesem ganzen Prozess, was war so für Sie und Ihr Team die größte Herausforderung? Was würden Sie heute anders machen?
Die größte Herausforderung, fangen wir andersrum an, was ich anders machen würde. Ich bin an dem Morgen, also ich bin selber eingeschlossen worden von der Flut. Also ich war in der Einrichtung, 20 Stunden lang haben wir ausharren müssen, bis wir evakuiert wurden. Und ich bin der Letzte, der evakuiert wurde. In einer Baggerschaufel wurde ich rausgefahren, weil kein anderes Fahrzeug eben zur Einrichtung vorfahren konnte. Wir haben Bewohner, die wurden mit dem Hubschrauber rausgeflogen. Das heißt, sie sind an so einer Seilwinde hochgezogen worden und sind rausgeflogen. Und andere, der Großteil eben, auch mit Booten der DLRG, die dann eben irgendwann anfingen zu evakuieren. Und die Herausforderung in dem Moment war sicherlich zu schauen, dass es allen irgendwie gut geht. Also auf der einen Seite für mich als Geschäftsführer versuchen, irgendwelche Informationen zu ergattern. Und das ist in so einer Krisenakutsituation immens schwierig, um die Mitarbeiter auch gut informiert zu halten. Weil nur dann können die sich um die Bewohner kümmern. Und wir waren eingeschlossen mit gut 110 Bewohnern, 40 Mitarbeiter. Und das war die Herausforderung, dass alles irgendwie glimpflich abging. Was ich auf jeden Fall anders machen würde, ist, eigentlich würde ich es immer wieder machen, wieder in die Einrichtung fahren. Ich habe gehört, eventuell müssen wir evakuieren. Und dann war für mich klar, ich fahre jetzt in die Einrichtung. Rückblickend war das Falscheste, was ich tun konnte, weil ich keine Möglichkeit hatte. Also ich war abgeschnitten von der Außenwelt. Ich hatte irgendwann keinen Akku mehr im Telefon, Internet funktionierte nicht mehr. Das heißt, ich konnte gar nichts organisieren und habe auch noch alle meine Leitungskräfte mit ins Haus geholt und gesagt, kommt, wir müssen jetzt geregelt evakuieren, weil das war der Plan. Und wir waren alle da. Also alle, die irgendwie führen oder leiten in unserem Unternehmen, waren zusammengebracht. Das würde ich zukünftig anders machen, auch wenn ich weiß, dass es nicht nur mir schwerfallen würde, die Kolleginnen und Kollegen und die Teams alleine zu lassen, sondern eben auch meinen Leitungskräften auf der mittleren Management-Ebene. Das fällt uns schwer in der Nachbetrachtung, hätten wir aber wahrscheinlich von außen mehr helfen können als von innen. Und was mich immer wieder zu dem Ergebnis bringt, wir haben das schon verdammt gut gemacht. Also das muss man ganz ehrlich sagen, bei uns ist keiner ums Leben gekommen und allein die Tatsache, und das drehte diese schlimme Erfahrung, die uns heute noch triggert, also langer Regen und Hubschrauber, da sind meine Mitarbeiter immer noch getriggert. Aber es erreichte uns ein Telefonat gut eine Woche nach der Flut und da bedankte sich eine Tochter, dass wir ihrem Vater so gut beigestanden haben in der Situation und dass ihm nichts passiert ist. Und dass wir ihm noch seinen letzten Lebenswunsch erfüllt hatten. Einen Hubschrauberflug. Der ist mit dem Hubschrauber evakuiert worden und war wahrscheinlich der Einzige, der das komplett genossen hat. Und das war für uns dann auch so ein gewisser Startschuss zu sagen, okay, wir legen jetzt los. Und beeindruckt bin ich immer noch von der Leistung meiner Mitarbeiter, die quasi in der Nacht evakuiert wurden und am nächsten Morgen angefangen haben zu pflegen, nicht mehr in unseren Einrichtungen, sondern da, wo die Bewohner untergekommen sind. Ich brauchte niemanden zum Dienst verpflichten. Ich brauchte niemanden irgendwie zu sagen, doch, das machst du jetzt, sondern das war ein Selbstläufer. Den Mitarbeitern war klar, wir müssen jetzt zusammenhalten und wir müssen jetzt unsere Bewohner versorgen. Und das war und ist bis heute für mich sehr, sehr beeindruckend gewesen, dieser Zusammenhalt. Und es gibt noch Wohnbereiche, da hängen noch Fotos aus der Flutnacht, einfach weil sie die Teamzusammengehörigkeit nochmal dokumentieren wollten. Und das ist für die total wichtig, wenn man darüber spricht. Und wir haben da immer sehr offen drüber gesprochen. Also es wurde auch im Nachgang immer noch sehr viel geweint, weil man einfach natürlich belastet war. Und wir haben damals auch mit Projekten angefangen zur psychosozialen Begleitung der Mitarbeiter, weil das absolut wichtig war. Das ist diese Flutgeschichte mit all ihren schlimmen Bildern. Aber letztendlich sind wir als Team, glaube ich, gestärkt daraus hervorgegangen und haben eine gemeinsame Geschichte. Ich glaube, es ist immer wichtig, wenn man Mitarbeiter hat, die eine gemeinsame Geschichte haben. Und die haben wir auf jeden Fall. Und viele, viele von denen, die mit uns diese schlimme Flutnacht oder diesen Fluttag durchlebt haben, die sind heute noch im Unternehmen. Also eigentlich hat uns nur eine Mitarbeiterin verlassen und alle anderen, die jetzt nicht mehr dabei sind, sind dann in ihren wohlverdienten Ruhestand gegangen. Aber es sind viele Menschen, die heute immer noch die gleiche Position ausführen, die das damals 2021 dann auch während der Flut gemacht haben.
Weiterbildung, die bewegt, für die Sozialwirtschaft von morgen. In unserem Bildungscampus bieten wir Ihnen alles, was Sie für Ihre berufliche Weiterentwicklung benötigen. Seminare, Webinare, Kongresse, Inhouse-Schulungen und E-Learning. Praxisnah, innovativ und passgenau für Ihre Bedürfnisse.
Egal, ob Sie sich zu aktuellen Themen wie künstliche Intelligenz, Digitalisierung oder betriebswirtschaftlichen und rechtlichen Themenbereichen der Sozial- und Gesundheitswirtschaft weiterbilden möchten. Bei uns finden Sie das passende Angebot.
Lernen Sie flexibel, vernetzen Sie sich mit Fachkolleginnen und Kollegen und gestalten Sie die Zukunft Ihrer und unserer Branche aktiv mit. Alle Informationen und Ihr Weiterbildungsangebot finden Sie unter www.sozialgestaltung.de/Bildungscampus. Wir freuen uns auf Sie.
Ja, und vor allen Dingen muss man ja bei bedenken, wahrscheinlich waren einige Mitarbeiter auch selber persönlich betroffen. Gehen wir davon aus, viele Mitarbeiter kommen aus der näheren Umgebung. Auch das war ja nicht leicht. Häuser, die wirklich abgesoffen sind. Der Ort nebendran, Blessem, lag mehr oder weniger komplett unter Wasser, aber auch in Lippla, in Lechenich, also überall da, wo wahrscheinlich auch ihre Mitarbeiter wohnen. Und dann vorne ranzustellen, wir kümmern uns um unsere Bewohner, das ist bewundernswert.
Also mit Sicherheit hat jeder sein Fahrrad verloren, wenn er mit dem Fahrrad gekommen ist, und jeder sein Auto, wenn er mit dem Auto gekommen ist. Also das bleibt festzuhalten. Das war auf jeden Fall passiert. Wir haben versucht, auch da Angebote zu schaffen und den Mitarbeitern dann eben zu helfen. Und wenn es auch nur eine Antragstellung war, wo wir unterstützt haben, das sind Möglichkeiten, die wir dann eben wirklich umsetzen wollten. Aber ja, viele wussten auch nicht, was ist mit meiner Mutter, was ist mit meiner Oma. Das kann man sich ja nicht wirklich vorstellen, abgeschnitten von der Außenwelt in Erfstadt-Lippla einen ganzen Tag. Das ist unvorstellbar gewesen. Und die Mitarbeiter hatten große, große Sorge, private Sorgen vor allen Dingen. Sich dann aber noch aufopferungsvoll um jeden zu kümmern, das finde ich bemerkenswert. Und ich sage immer, Pflegekräfte kommen ja nicht in die Branche, weil sie ach so gerne dokumentieren wollen, ne? Oder Vorgaben von Behörden erfüllen wollen oder eine Leidenschaft dafür entwickelt haben, sondern Pflegekräfte sind in der Branche, weil sie eben Menschen helfen wollen. Und ich glaube, das ist so dieser Grundsatz. Und der wurde bei uns an der Stelle nochmal sehr, sehr deutlich, dass es da nicht darum geht, jemanden im Stich zu lassen, sondern alles dafür zu tun, dass es der Frau Meier und dem Herrn Schmitz auch in der Situation an nichts fehlt. Und das haben wir beeindruckend hinbekommen.
Tolles Team, was Sie da an Bord haben. Aus, ich sag mal, Ihrer Keimzelle der Pflege. Ich habe Sie gefragt gerade, was würden Sie anders machen im Zusammenhang mit der Flut? Und jetzt so in meiner nächsten Frage, da machen Sie ja schon was anders. Das heißt, wir haben eben nicht ein standardstationäres Pflegeheim mit 114 Plätzen heute, wie Sie gerade erzählt haben, sondern es gibt gar keine richtige Bezeichnung dafür in Deutschland. Man könnte sagen, ein Quartier, klar, es geht um Wohnen, es geht um Pflege, es geht um Versorgung, um aber auch soziale Bindung. Manche würden Komplexträger sagen, ich weiß gar nicht, es heißt Wohnen am Quartier, glaube ich, wenn ich so richtig das gesehen habe, oder Quartierswohnen. Was war so der Auslöser für den Umbau? Und vielleicht haben Sie ein richtiges Wort, was ich demnächst auch dafür benutzen kann.
Ja, ich sage immer Komplexträger. Ich bin mir aber gar nicht sicher, ob das die richtige Begrifflichkeit ist.
Ja, bei Komplexträgern, das genau deswegen habe ich so mich ein bisschen gescheut, sind für mich eigentlich Träger, die gleichzeitig auch Versorgung in der Eingliederungshilfe haben oder eben Krankenversorgung, was auch immer. Deswegen habe ich so ein bisschen gestockt.
Also tatsächlich gibt es keine wirkliche Begrifflichkeit für, sondern unser Beiname zur GmbH-Bezeichnung ist Quartier am Stadtgarten. Der Stadtgarten ist ein Garten, der in der Mitte von unseren beiden Einrichtungen liegt. Die Einrichtungen liegen so 140, 150 Meter Luftlinie voneinander entfernt und deswegen Quartier am Stadtgarten. Wir haben den Begriff Quartier gewählt, weil es eben nicht nur die klassische vollstationäre Pflegeeinrichtung ist, sondern wir auch eine Tagespflege haben, eine ambulante Wohngemeinschaft. Wir haben betreute Wohneinheiten und eben nochmal eine kleinere vollstationäre Pflegeeinrichtung. Und das ist unser Setting. Ja, und dazu brauchten wir eigentlich einen Versorgungsvertrag. Also ganz klassisch hätte ich ja für jede vollstationäre Pflegeeinrichtung, weil es unterschiedliche Adressen sind, einen Versorgungsvertrag abgeschlossen für die Tagespflege, für die ambulante Pflege. Und wir wollten das aber ein bisschen größer denken. Wir wollten eigentlich aus unserem eigenen Beritt heraus einen ganz, ganz kleinen ambulanten Dienst gründen. Der sollte gar nicht rausfahren, sondern der sollte eigentlich nur die Menschen in unserer Wohngemeinschaft und die Menschen im betreuten Wohnen versorgen können. Also direkt quasi im Gebäude beziehungsweise beim betreuten Wohnen gibt es nochmal 2x10 Wohnungen, die liegen auf der anderen Straßenseite. Also alles sehr nah beieinander. Das war der Hintergrund, dass wir gesagt haben, okay, wir setzen uns mit Jörg Schmidt, Geschäftsführer der städtischen Seniorenheime Krefeld, zusammen. Wir wussten, dort wird ein Gesamtversorgungsvertrag praktiziert. Damals hatte er noch keine Wohngemeinschaft. Das war immer so der Running Gag, dass wir die haben und er nicht, aber er hat nachgeholt. Und wir haben uns das Projekt bei ihm angeguckt und waren davon überzeugt, genauso wollen wir es machen. Wir wollen einen Gesamtversorgungsvertrag, um eben auch vor allen Dingen aus der Perspektive der Leitung und der pflegefachlichen Verantwortung aus einer Hand alles anbieten zu können. Und haben dann das Gespräch zuerst mit der Wohn- und Betreuungsaufsicht geführt, mit der Kommune, also mit dem Rhein-Erft-Kreis, weil wir wissen wollten, passt das überhaupt in das pflegerische Versorgungsgebiet? Ja, das passte. Und man war auch sehr angetan von unserem Vorhaben. Und das ist total wichtig, dass man viele, viele Gespräche am Anfang führt und viele, viele Menschen auf seine Seite bringt. Dann wird es im weiteren Verlauf sehr einfach. Und dann sind wir an unsere pflegesatzführende Pflegekasse gegangen. Und das Erste, was die gesagt haben, haben wir noch nie was von gehört. Sie waren aber so offen, sich dem Ganzen zu widmen und sich mit der Pflegekasse in Verbindung zu setzen, die in Krefeld die Türen dafür geöffnet hat. Und so kam es dann zu einem sehr groß besetzten Termin bei unserer Pflegekasse. Und das Erste, was mir gesagt wurde, Herr Rademacher, Sie denken viel zu klein. Das zu klein Denken bezog sich darauf, dass wir den ambulanten Dienst wirklich nur für unsere 12 WG-Mieter und die 27 betreuten Wohneinheiten haben wollten. Das wäre aber zu klein. Sie müssen 500 Meter um Ihren Standort herum auch ambulante Pflegeleistungen erbringen können. Und das hatten wir gar nicht auf der Agenda. Also das war für uns gar nicht geplant. Aber ich konnte mich mit dem Gedanken sehr, sehr schnell anfreunden.
Selten, dass eine Pflegekasse sagt, sie denken zu klein, oder?
Genau, richtig, richtig. Auch dieser Satz ist genauso gefallen. Das ist ein O-Ton gewesen. Und deswegen erzähle ich den auch immer so gerne, weil ich genau den gleichen Gedanken hatte. Mensch, das ist sicherlich noch nicht vielen passiert. Und seitdem haben wir auch, zumindest in Erftstadt, ich glaube auch im Rhein-Erft-Kreis, den einzigen ambulanten Pflegedienst, der nur mit Fahrrädern unterwegs ist. Oder eben zu Fuß. Aber wir haben keine Fahrzeuge, also keine Autos, keine E-Fahrzeuge, nichts. Wir haben noch nicht mal einen Elektroroller, weil wir nur mit E-Bikes unterwegs sind. Und wir letztendlich so die Pflege erbringen können. Und ich sprach eben darüber Effizienz. Wenn ich mir eine Pflegeeinrichtung beispielsweise in der Stadt Köln ansehe und sehe, dass ich in einer Straßenbebauung mittendrin ein Pflegeheim habe, wo Fachkräfte sind, wo vielleicht durch Teilzeitfaktoren auch noch Menschen arbeiten, die sagen, Mensch, ich würde ganz gerne meine Stelle erhöhen. Warum darf diese Pflegeeinrichtung nicht nach nebenan gehen in das ganz normale Wohnhaus und da ambulante Pflegeleistungen erbringen? Sie bräuchten einen Versorgungsvertrag für ambulante Pflege. Deswegen macht für mich ein Gesamtversorgungsvertrag so Sinn, dass man sagen kann, naja, ich kann meine eigenen Bereiche versorgen und gegebenenfalls die Nachbarschaft, / Quartier. Und so betiteln wir unser Vorhaben im Grunde genommen. Wir haben ein Quartierstreff, also ein Quartierscafé. Das ist mittlerweile in Erftstadt eins von ganz, ganz wenigen, die nicht zu irgendeiner Bäckereikette gehören. Privat geführt, also wir haben da eine Pächterin gefunden, die wirklich auch ein hohes Maß an Qualität an die Produkte legt und das hat sich durchgesetzt. Also ich plane jetzt wieder eine Mitarbeiterveranstaltung in dem Café. Da muss ich aber einen Termin anfragen, ob das überhaupt funktioniert, weil das Café von außen sehr, sehr stark angenommen wird. Und damit schaffen wir ja was ganz anderes. Wir bringen das Thema Altenpflege oder Pflegebedürftigkeit ja viel näher an die Menschen aus Erftstadt und bauen damit vielleicht Hürden ab, die nachher helfen, wenn der Fall eintritt, dass man urplötzlich eine Pflegeeinrichtung braucht. Natürlich, aus dem Marketing heraus gesprochen, würde man sagen, wunderbar, das ist ja schon eine Kundenbindung ganz, ganz früh. Ich mag es gar nicht so sehr als Marketingmöglichkeit darstellen, sondern ich bin einfach um jeden Menschen in Erftstadt froh, der gut aufgeklärt weiß, welche Möglichkeiten habe ich in Erftstadt, welche Möglichkeiten haben die Personen bei uns und dann zu schauen, was passt denn. Und in dieser Gesamtversorgungsstrategie, wenn ich an den ambulanten Dienst denke, da begleiten wir die Menschen erst noch zu Hause, dann kommen sie vielleicht in die Tagespflege, dann ziehen sie vielleicht in die WG oder das betreute Wohnen und irgendwann werden sie vollstationär versorgt. Und da ich auch noch Geschäftsführer eines Hospizes bin, können wir ja fast alle pflegerischen Aspekte, also ich spreche immer von der pflegerischen Laufbahn, die man durchläuft, weil Pflege wird ja leider viel zu selten besser. Wir sollten viel mehr in Projekte stecken, die das mehr in den Fokus nehmen. Aber dahingehend entwickelt sich die Pflegebedürftigkeit ja immer stärker. Und wenn wir dann derjenige sind, der die Menschen wirklich über Jahre begleiten kann, dann ist das genau das, was wir eigentlich erreichen wollten.
Ihr Beispiel mit dem Café kann ich aus persönlicher Sicht nur bestätigen. Auch ich war schon in dem Café und ich weiß, dass das wirklich gerne genutzt wird, um Geburtstage zu feiern. Ihre Pächterin sorgen für herausragenden Kuchen, muss man sagen. Und sie haben, wenn man so von außen drauf schaut in das Konzept, und das hat man ja nicht häufig, haben sie den Vorteil, dass es gut sichtbar ist und von außen gut begehbar. Häufig hat man ja, wenn man das bauplanerisch sieht, dann irgendwo das Café hinten in der Ecke, zwar mit Blick in den Garten, aber eigentlich ist die Hürde zu groß, weil ich muss erst in das Pflegeheim rein. Und das ist bei Ihnen nicht so, sondern es ist vom Pflegeheim begehbar oder aus der Pflegeeinrichtung, aber genauso gut auch von außen sichtbar, von außen begehbar. Und damit, finde ich, ist das ein schöner Treffpunkt, wo man Pflege nicht nur so abschottet und dorthin geht, weil man bekannte Verwandte besucht, sondern es gehört einfach zur Stadt mit dazu und wird durch die Bürgerinnen und Bürger bespielt. Und das, finde ich, ist dort bautechnisch hervorragend gelungen.
Das war auch tatsächlich so gewollt. Also es ist nicht zufällig so gewesen, auch wenn wir von dieser Einrichtung nur der Pächter sind. Wir sind ja in einem Pachtmodell, aber wir haben sehr starken Einfluss nehmen dürfen bei der Errichtung und das gehörte dazu. Das haben wir aber auch mit der Tagespflege beispielsweise gemacht, dass die Tagespflege auch von außen begehbar ist und nicht nur von der klassischen Pflegeeinrichtung heraus. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Manchmal sagt man, na, wir diskutieren doch jetzt eine Stunde lang über eine Tür, wo die steht. Nein, da steckt so viel mehr dahinter, zu überlegen, was sind Hürden für Menschen, die irgendwann mal sich mit der Pflege beschäftigen müssen, zwangsläufig. Und da gehört tatsächlich der Eingang. Wie komme ich denn da rein und wo muss ich dann? Man hat früher immer gesagt, wenn du nach rechts gehst, bist du auf einmal im Pflegeheim. Geh bloß nach links, da ist die Tagespflege. Also das ist so ein Ausspruch, den werde ich auch nicht vergessen. Ich glaube, es ist wichtig, dass man Möglichkeiten schafft, das Ganze wertfrei zu erleben. Und das kann man halt in dem Café, weil sich natürlich in dem Café der Mieter mit dem Nachbarn, mit dem Pflegebedürftigen oder dem Tagespflegegast treffen kann. Und ich finde es immer besonders schön, jetzt Köln ist ja eine Karnevalshochburg, Erfstadt auch. Und wir in Erfstadt wirklich auch noch kräftig den Karneval feiern, auch bei uns im Altenheim. Und ich sehe dann einfach ganz, ganz viele Menschen zusammen feiern, die sich sonst vielleicht gar nicht begegnen, aber eben in diesem Café, in diesem Quartierstreff, da wird gemeinsam gefeiert und dann verschwindet auf einmal die Grenze der Pflegebedürftigkeit. Da geht es nur darum, dass man ein Gemeinschaftserlebnis hat und das berührt mich immer sehr, dass wir das hinbekommen haben. Das war unser Ziel, wir haben es auch wirklich erreicht, das muss man so sagen und ich bin total froh, dass das nach wie vor so funktioniert, auch nach der Flut. Also mit der Flut kam ja in allem so ein kleiner Bruch herein. Wir konnten nicht immer direkt in unsere Versorgungsbereiche. Wir mussten viele, viele Dinge erneuern, weil sie auch gar nicht der technischen Überprüfung den Bestand erfüllt hätten. Das haben wir auch geschafft. Also dass wir alles erneuert haben, aber diesen Spirit, also diese Leidenschaft, die da auch hintersteckt, bei den Mitarbeitern, bei der Dame, die das Café führt, den haben wir beibehalten. Und das ist schön, dass das fortgeführt wird.
Also hängt ein ganz großer Teil neben Bau, was ich so eben ein bisschen betont habe, aber natürlich auch an den Mitarbeitern in ihrem Konzept. Da kann ich mir vorstellen, dass das nicht immer ganz einfach ist über die Sektorengrenzen hinweg. Also ich mich frage, wie stellen Sie das sicher, dass die Mitarbeiter zwischen den Sektorengrenzen nicht aufgerieben wird? Jetzt hört sich das so technokratisch an. Zuhörer, die in dem Pflegebereich arbeiten werden, wissen, was wir meinen. Aber ich erläutere das ganz kurz, wo man nicht so aus der Pflege kommt. Dadurch, dass wir eben stationär, Tagespflege, ambulante Pflege sind normalerweise immer getrennte Mitarbeiterteams, die man auch nicht mixen darf. Und das eigentlich ja auch etwas ist, was Mitarbeiter gewöhnt sind. Das umzustellen und diese verschiedenen Bereiche aus einem Mitarbeiterteam heraus zu bewerkstelligen, ist vielleicht gar nicht so einfach. Oder wie erleben Sie das?
Ich habe ja eben schon erwähnt, es gibt Mitarbeiter, die sind sogar länger da als ich. Und für die war die erste Vorstellung, hey, wir machen uns auf den Weg zum Gesamtversorgungsvertrag. Da haben die quasi schon gedanklich abgeschaltet. Da habe ich nur die Begrüßung gehalten. Also für viele Mitarbeiter, gerade die Pflege ja ganz anders gelernt haben in den Sektoren, die sich irgendwann für die vollstationäre Pflege entschieden haben und gegen alle anderen Sektoren, für die war das total schwierig. Die sahen da überhaupt keinen Nutzen drin und waren dem Ganzen sehr, sehr skeptisch gegenübergestellt. Das ist wichtig, dass man aber auch diese skeptischen, die kritischen Stimmen hört und auch berücksichtigt, weil es mir geholfen hat, das Tempo festzulegen. Also wie schnell wollen wir daran gehen? Wie schnell wollen wir die Mitarbeiter am Ende des Tages vor Tatsachen setzen, die sie vielleicht gar nicht wollen? Also das war ganz wichtig. Wir machen heute die Erfahrung, dass gerade jüngere Mitarbeiter eigentlich sagen, Mensch, ich unterschreibe einen Arbeitsvertrag und kann im Grunde genommen alle Bereiche der Pflege ausprobieren. Das ist so diese Mischung am Ende des Tages. Wir haben Pflegefachkräfte, die in der vollstationären Pflege gearbeitet haben und die mussten dann mal einen Dienst im ambulanten Dienst übernehmen, weil jemand ausgefallen war. Und ich weiß, die Leiterin des ambulanten Dienstes war so eine Mitarbeiterin, seit Jahren vollstationär und fand, das ist die beste Versorgung, ist der beste Arbeitsplatz. Und die hat dann eben einen Tag gemacht und hat aber direkt gesagt, ja, dann mache, also ganz ehrlich, ich mache das jetzt, ich springe für die Kollegin ein, aber ich werde nie in meinem Leben eine Mitarbeiterin im ambulanten Dienst. Ja, bis sie diesen einen Dienst gemacht hat. Danach haben wir sie weitergebildet in allen Bereichen und sie leitet heute den ambulanten Dienst. Und was das Schöne ist, sie beschäftigt sich jetzt gerade mit der Thematik, dass sie gerne Pflegepädagogik studieren möchte, um ihr Wissen dann eben auch aus allen Bereichen auch noch in die Fort- und Weiterbildung zu bringen oder in die Ausbildung. Und das finde ich ganz toll. Wir haben aber auch andere Mitarbeiter, die aufgrund ihrer gesundheitlichen eigenen Entwicklung vielleicht gar nicht mehr in der vollstationären Pflege arbeiten können. Und dann hat man als bis dato klassischer vollstationärer Pflegebetreiber ja eigentlich gar keine Möglichkeiten. Also ich habe ja nur den einen Bereich. Und wir können mittlerweile sagen, Mensch, probier dich doch mal aus, probier dich mal in einem anderen Bereich aus. Und ich habe heute noch mit einer Mitarbeiterin gesprochen, die ziemlich lange krankheitsbedingt ausgefallen ist. Ja, und die fängt jetzt im ambulanten Dienst wieder an einzusteigen mit der Wiedereingliederung. Einfach um zu schauen, passt das wieder? Bin ich schon wieder so weit? Und das ist aus Mitarbeitersicht eigentlich eine wunderbare Thematik, dass wir sagen können, naja, vielleicht hat es im Wohnbereich nicht funktioniert. Vielleicht bist du nicht für die vollstationäre Pflege geeignet. Aber probier dich doch mal aus. Wir bieten es dir an. Und das ist eigentlich eine wunderbare Sache, die wir bis dato, bis 2018, also wir haben 2018 mit der Gesamtversorgung angefangen, halt nicht anbieten konnten. Und das kommt uns sicherlich hier und da zugute. Ich möchte aber auch ganz offen und ehrlich sein. Auch wir haben die gleichen Probleme mit Mitarbeitern wie andere Pflegeeinrichtungen. Ja, es mag zwar sein, dass wir das ein oder andere Problem nicht so ausgeprägt haben, aber wir sind jetzt keine Pflegeeinrichtung auf der grünen Wiese, die mit keinem Thema des Personalrecruitings nichts zu tun hätte. Also das bleibt dann auch. Aber ich glaube, im Grundstock des Teams sind alle immer noch von dem ganzen Projekt, von der Unternehmung angetan. Sonst würden sie nicht so lange bei uns bleiben. Und das ist so dieser Punkt. Auf der einen Seite ist es fast schon ein ausschlaggebendes Merkmal, wenn sie Mitarbeiter haben oder eine hohe Zahl an Mitarbeitern haben, die länger als 20 Jahre im Unternehmen sind. Wir sprechen von der Altenpflege. Also die statistische Quote sieht ja ganz anders aus. Die sprengen wir dann mit solchen Mitarbeitern. Aber natürlich haben wir da auch dann mehr zu diskutieren, mehr zu besprechen, wenn es darum geht, wir machen das jetzt mal ganz anders als die letzten 20 Jahre. Und das ist aber Aufgabe von mir als Führungskraft, das ist Aufgabe der mittleren Führungsebene, das dann eben zu moderieren. Und das kriegen wir ganz gut hin, wobei ich der Meinung bin, man wird es nie hundertprozentig optimal erreichen, sondern das ist bei Mitarbeitern immer etwas sehr Individuelles. Es ist immer etwas, was lebt. Und ich bin kein Freund davon zu sagen, wir sind jetzt die Besten in dem und dem Bereich. Nein, wir können jeden Tag von jedem etwas lernen. Ob es dann bei uns passt, das ist die andere Frage. Aber wir halten immer die Augen und Ohren offen und scheuen da auch keinen Austausch mit Kollegen oder Kolleginnen zu vielfältigen Themen. Einfach um zu sehen, wo kann unser Weg noch hinführen? Was können wir noch verbessern? Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man das ganz oben auf der To-Do-Liste hat.
Warten Sie lange auf die Zahlungen der Kranken- und Pflegekassen? Mit den zuverlässigen Factoring-Lösungen der Sozialfactoring GmbH erhalten Sie Ihr Geld unabhängig von den Zahlungszielen der Kostenträger. So bleiben Sie finanziell unabhängig und können sich ganz um Ihre Patientinnen und Patienten kümmern. Stellen Sie jetzt Ihre unverbindliche Konditionsanfrage direkt auf sozialfactoring.de.
Ich hätte Ihnen gewünscht, dass Sie gar keine Personalprobleme haben mit Ihrem tollen Konzept, aber das ist, glaube ich, momentan einfach demografieimmanent. Ich kenne auch keine Einrichtung, die mit geradem Gewissen sagen kann, ja, wir haben eine Bewerberliste, eine Warteliste und können immer sofort nachbesetzen. Ist für viele nicht einfach und gerade für die mittlere Führungsebene eigentlich jeden Tag neu zu jonglieren. Wer ist krank? Wie lange? Wen muss ich ersetzen? Wie kann ich die Dienste besetzen? Das ist ja mittlerweile ein großer Teil der Arbeitszeit. Und das wird vielleicht häufig gar nicht so gut gewürdigt. Das macht ja keiner gerne. Es ist ja ständig eigentlich so ein Mangel verwalten. Sie können aber auch irgendwie nicht mehr einstellen. Wir haben in der Pflege, das kriegt man auch nicht wegdiskutiert, gibt es viele Gründe für eben auch mehr Frauen wie Männer. Ja, dann haben wir Krankheit, die nächste Mitarbeiterin ist schwanger. Dann häufig in der Pflege auch, dass die früher raus sind, weil es eben auch ein körperlich anspruchsvollerer Beruf ist. Da muss ich wieder kurzfristig jemanden suchen und das sind schon Aufgaben. Sie haben es vorhin schon gesagt, Pflegekräfte haben diesen Beruf nicht gewählt, weil sie so gerne dokumentieren, aber auch eben nicht, weil sie so gerne für Personal nachsorgen. Und das ist, glaube ich, mittlerweile wirklich etwas im Fokus von der PDL, aber auch von der Einrichtungsleitung, von der Wohnbereichsleitung. Ein großer Zeitfresser, der nicht zur Verfügung steht für Bewohner oder Teamthemen, kann man gar nicht unterschätzen. Aber da hilft es natürlich, wenn man trotzdem ein gutes Konzept hat und damit auch als attraktiver Arbeitgeber nach außen hin strahlen kann.
Also tatsächlich haben wir durch das Konzept den ein oder anderen Mitarbeiter im Beruf und im Unternehmen halten können. Also sonst müsste ich solche Mitarbeiter dann letztendlich auch noch ersetzen. Und es ist auch immer so eine Phase. Also wir kriegen es natürlich auch schwer gemacht. Da geht die Bundesregierung hin und macht die 1.000-Euro-Ansage, die der Bundesrat heute einkassiert hat. Und wenn dann eben ein Träger dabei ist, der vielleicht eine ganz andere finanzielle Ausstattung hat als vielleicht eine gemeinnützige GmbH, wie wir es sind, und die sagen, es ist mir vollkommen egal, ihr kriegt bei mir die 1.000 Euro, dann stehen sie trotz gutem Tarifgehalt, und wir sind schon immer Tarifzahler gewesen, stehen sie auf einmal natürlich da und konkurrieren mit einem 1.000-Euro-Angebot, was sie vielleicht in den Pflegesätzen gar nicht finanziert, refinanziert bekommen oder ganz sicher nicht refinanziert bekommen. Und das sind so Themen, ich glaube, am Ende des Tages muss man als Unternehmen überzeugen, und ich mache die Erfahrung immer wieder, es nützt nichts, um den heißen Brei herumzureden oder irgendetwas schön zu reden. Wenn ich an ein Gespräch mit meiner Mitarbeiterschaft denke vor 2 Wochen, dann haben wir für uns ganz viele Herausforderungen ausgemacht, intern, wo wir sagen, da müssen wir besser werden. Aber dazu gehört auch erstmal, dass der Geschäftsführer sich hinstellt und sagt, ja, das sind jetzt gerade unsere Herausforderungen und lasst uns gemeinsam daran arbeiten. Und dieses Gemeinsam ist es, glaube ich, immer. Natürlich muss ich die Entscheidung tragen. Natürlich muss ich dafür sorgen, dass das Ganze auch finanzierbar ist. Das ist meine Aufgabe im Unternehmen als Geschäftsführer. Das ist es ja immer. Aber ich glaube, man kann die Mitarbeiter nur dann wirklich mitnehmen und begeistern, auch in schwierigeren Situationen, wie eben einem ständigen Personalausfall, wenn man offen und ehrlich kommuniziert. Und das tun wir gerade, da verbessern wir uns gerade nochmal deutlich. Da haben wir noch eine Kollegin hinzugewonnen, die sich mehr im betrieblichen Gesundheitsmanagement auch nochmal um andere Belange kümmert. Das braucht es alles heute. Also nicht mehr früher klassisch, auch wir brauchen eine Pflegedienstseite und Einrichtungsseite und dann läuft das schon. Nein, nein, wir müssen viele andere Punkte mit berücksichtigen. Und das ist wirklich etwas, was jederzeit im Fluss sein sollte und jederzeit auch überprüft werden sollte.
Finanzierung ist ein gutes Stichwort. Menschen außerhalb der Branche, die nicht in der Pflegebranche arbeiten, auf die Pflege gucken. Wie erklären Sie solchen Menschen, warum eben gute Pflege nicht nur eine Frage von Haltung und Qualität ist, sondern auch von Finanzierung, Auslastung und Struktur?
Ich fange mal bei der Gehaltsstruktur von Pflegemitarbeitern an. Zu Corona waren wir alle einheitlich in der Gesellschaft der Meinung, Pflegekräfte sind unterbezahlt. So. Für die Pflegekräfte, die ja dann nachweislich auch die letzten waren, die im Supermarkt an die Toilettenpapierregale kamen, weil sie eben in ihrer Schicht hingen, denen hat man dann sehr viel Aufmerksamkeit zugegeben. Die Bundesregierung hat damals meiner Meinung nach falsch gehandelt, indem man diese Wahrnehmung oder diese Beurteilung, die die Gesellschaft damals auf die Pflegebranche hatte, man hat diese Welle nicht weitergeritten, um das mal so auszudrücken. Man hat ja da meiner Meinung nach viel mehr machen können. Wir brauchen letztendlich eine gute Bezahlung für Pflegekräfte. Und in den meisten Situationen frage ich dann einfach die Gegenfrage, was ist denn die gute Bezahlung einer Pflegekraft? Ja, ja, auf jeden Fall mehr. Ich sag aber ja, wovon denn mehr? Und das ist ja immer so eine leidige Diskussion, die wir ja leider auch mit der einen oder anderen Partei führen, ne? Immer mehr fordern, aber eigentlich gar nicht wissen, worum es geht. Und immer dann, wenn ich das Tarifgehalt des Auszubildenden im ersten Lehrjahr mitteile, nämlich 1.500 Euro brutto in unserer Einrichtung, dann fällt die erste Kinnlade runter. Wenn ich dann sage, dass dieser Mitarbeiter nach 3 Jahren Ausbildung direkt mit über 3.500 Euro Fachkraftgehalt im ersten Monat startet, also noch gar keine Berufserfahrung hat, dann fällt die Kinnlade nochmal runter. Und das muss ja alles finanziert werden. Also ich erinnere mich, dass ich in Erfstadt einen Vortrag gehalten habe, weil es mir wichtig war, die Erfstädter Bürger aufzuklären, welche Möglichkeiten der pflegerischen Versorgung gibt es. Und dann habe ich auch die Kosten dargelegt. Da gingen die Hände hoch. Warum ist das alles so teuer? Wer soll sich das alles erlauben können? Und wird Pflege nicht zu einem Luxusgut? Und darüber haben wir dann gesprochen. Und die letzten Folien waren halt eben die, wo ich aufhörte, was verdient eine Pflegefachkraft? Was verdient eine Pflegehilfskraft? Und danach war einhellig die Meinung, ja, jetzt verstehen wir überhaupt das ganze Thema. Warum ist das alles so teuer? Und solange Pflegebetreiber die Möglichkeit haben, die Gehälter zu refinanzieren, Solange sie die Möglichkeit haben, Risiken abzufangen, funktioniert das Ganze auch. Aber wir diskutieren ja leider immer noch darüber, es gibt keinen Unternehmergewinn, den wir in den Pflegesätzen berücksichtigen können. Es gibt keinen wirklichen Risikozuschlag. Und all das, was wir verhandeln, ist gemessen an dem Gesamtumsatz eher minimal. Und alles, was wir eventuell haben würden wollen, müssen wir von der Schiedsstelle erklagen. Und da finde ich, ist das Problem schon der Herangehensweise. Warum müssen wir als Pflegeheimbetreiber zur Absicherung des unternehmerischen Risikos vor der Schiedsstelle klagen? Man muss ja dann leider die Frage stellen, will man denn überhaupt noch Pflege? Ja, natürlich will man die. Aber dafür sind die Rahmenbedingungen im Moment noch nicht so, dass wir sagen können, wir brauchen uns für manche Themen überhaupt keine Sorgen zu machen oder um manche Themen keine Sorgen zu machen. Ich stehe jetzt gerade in der Vorbereitung der Pflegesatzverhandlung. Ich bin mir sehr sicher, im Zusammenarbeit mit den Pflegekassen werde ich auch da wieder ein gutes Ergebnis erzielen. Aber es ist jedes Mal eine Verhandlung. Es ist jedes Mal das Kämpfen um. Und ich stelle mir schon seit Jahren die Frage, macht es nicht viel mehr Sinn, dass wir nicht mehr über Einzelpositionen sprechen, sondern dass wir sagen, okay, wir verhandeln Pflegebudgets, wir verhandeln ein großes Budget und wir verhandeln darin eine Aufgabe, die du zu erfüllen hast. Und die hat folgende Ausfertigungen. Kommen wir damit nicht weiter? Also die Frage stelle ich mir tatsächlich sehr, sehr häufig. Ist eine Veränderung der Pflegeeinrichtungsfinanzierung nicht notwendig? Und warum haben wir länderspezifisch so viele Unterschiede? Also wir haben ja unterschiedliche Personalschlüssel bis vor kurzem gehabt. Aber wenn ich alleine über das Recruiting spreche, Niedersachsen ist es, glaube ich, wo 10.000 Euro pro angeworbene Fachkraft aus dem Ausland im Pflegesatz refinanziert werden. In Bayern haben wir eine ganz andere Herangehensweise an Kurzzeitpflege. Also
ja, Bayern finanziert ja jetzt auch einen Teil die Springer-Pools, ne? Seit 1. Januar.
Genau, richtig.
Finde ich sogar eigentlich gut, ne? Weil das ist häufig ja gar nicht anders machbar, das einmal klarzustellen.
Genau, richtig. Also ich habe mich mit einem Kollegen in Bayern in Verbindung gesetzt, weil ich medial aufmerksam geworden bin, dass dort Springer-Pools refinanziert werden. Und ich wollte dann wissen, wie geht das denn? Und er sagte, das steht ja im Tarifvertrag. Und wir sind im gleichen Tarifvertrag, also vom Grundsatz her im AVR Caritas. Allerdings ist der in NRW ein anderer als in Bayern. Das war mir gar nicht so bewusst. Und in Bayern steht halt eben drin, das heißt ja nicht Einspringprämie, hat eine andere Begrifflichkeit. Aber warum ist das so? Also warum sind diese Unterschiede da? Und das ist etwas, wo ich aber auch noch keine Kommission sehe, die sich das genauer anguckt. Und die Frage ist dann auch bei Kommissionen immer, macht es nicht Sinn, dass wir da auch viel mehr Einrichtungsbetreiber mit ins Boot holen, die ihre Sichtweise schildern. Die müssen ja gar nicht am Ende entscheiden, aber dass sie einfach den Input mitliefern. Und ich glaube, da müssen wir hin, weil wir werden mit dem heutigen Schema, mit der heutigen Refinanzierung nicht mehr lange weiterkommen. Das kann man leider so absehen. Und ich glaube, wenn man mit vielen Branchenexperten aus unterschiedlichen Perspektiven spricht, dann wird genau das passieren, dass wir irgendwann nicht mehr weiter wissen in unserem System. Und dann gibt es wieder diese leidigen Kurzschlussaktionen. Ob die dann wirklich direkt treffen, das ist dann so die Frage. Also es ist absolut schwierig. Ich kenne die Menschen, die sagen, Mensch, Geschäftsführer einer Pflegeeinrichtung, das ist ja Wahnsinn. Ihr macht doch Hunderttausende im Jahr an Gewinnen. Schön wär's, schön wär's.
Ja, ich glaube, vielen Menschen ist gar nicht bewusst, was Pflege kostet. Das merke ich immer, wenn ich dann sage, überlegt euch mal, ihr habt eine 24-Stunden-Betreuung von einem Patienten, dann braucht ihr für 365 Tage im Jahr zwischen 6 bis 7 Vollkräfte dafür. Mit Urlaub, Krankheit und so weiter und Schichtdienst. Und dann nehmt mal das Gehalt und dann könnt ihr mal gucken, was das alleine für einen kostet, jemand Ausgebildetes dort einzusetzen. Und das, glaube ich, so dieser Transparenzgedanke, den Sie ja auch geschildert haben, zu sagen, warum ist das denn so? Und der Vereinfachungsgedanke, gerade in den Pflegesatzverhandlungen, aber auch in manchen anderen Themen, das würde wahrscheinlich auch einiges an Kosten sparen, weil wenn ich überlege, was Pflegesatzverhandlungen kosten für beide Seiten, an Zeit und damit natürlich auch an Geld, weil mindestens mal Mitarbeiter eigene, die damit involviert sind, die Pflegeeinrichtungen sich häufig ja auch noch einen externen Verhandler dazu holen, weil es sinnvoll ist, jemanden zu haben, der einfach mehr als eine Verhandlung im Jahr macht und das System noch mal etwas tiefer gehen kennt. Das könnte man vereinfachen und dann auch wieder eigentlich refinanzieren in die Pflege stecken.
Ich glaube, da ist doch viel, viel Potenzial. Und ich weiß, dass viele meiner Kolleginnen und Kollegen das genauso sehen. Da ist noch einiges möglich. Und ich habe einen sehr, sehr guten Kontakt zu unseren Pflegesatzverhandlern auf Seiten der Pflegekassen und der Sozialhilfeträger. Da bin ich sehr stolz drauf, dass ich da wirklich einen guten Austausch auch bin. Aber ich weiß, wie viel Zeit das dort kostet, wie viel Geld das dort kostet. Ich weiß auch, dass am Ende des Tages dort auch nur Vorgaben erfüllt werden. Also es gar nicht mal so sehr darum geht, mir jetzt etwas nicht zu geben oder nicht zu viel zu geben. Ich glaube, da sind Möglichkeiten der Vereinfachung für alle Seiten vorhanden. Es muss nur jemand kommen und es mal anpacken und es mal zusammenfassen und es mal auf den Prüfstein stellen. Und das ist extrem schwierig, glaube ich. Aber wir kommen nicht umher. Irgendwann wird die Situation sein. Und man kann das ja von mir aus auch davon abhängig machen, ob man einen Betreiber schon lange kennt, ob man mit dem gut zusammenarbeitet, ob die MDK-Berichte gut sind. Also hat er sich was zu Schulden lassen, hat er eine weiße Weste, dann kann ich das ja immer noch differenzieren. Aber ich glaube, ein Großteil der Pflegeeinrichtungen haben viel zu viel mit all diesen Prozessen zu tun. Und ich glaube, die ein oder andere Insolvenz wäre vielleicht auch gar nicht entstanden in unserer Branche, wenn wir ein anderes System hätten. Das muss man als Frage einfach mal in den Raum stellen. Und die Menschen meinen ja auch immer, Mensch, der Rademacher, der erhöht jetzt die Preise um 10%. Und wenn ich dann dummerweise just zu der Zeit mir ein neues Auto gekauft habe, dann verknüpfen die das ja zwangsläufig. Das ist ja vollkommen okay. Ich fahre keinen Dienstwagen. Also bei uns gibt es keinen Dienstwagen. Das muss ich dabei sagen. Aber das ist dann direkt miteinander verknüpft. Und nein, wir können ja gar nicht einfach sagen, wir erhöhen die Preise um 10%, obwohl wir im Grunde genommen in den 10% vielleicht 5% einfach nur eine Gewinnmaximierung auf dem Plan hatten. Das ist für uns nicht möglich. Und ich glaube, das verstehen viele nicht, dass es doch sehr stark reglementiert ist.
Ja, eben keine freie Preisfindung ist, sondern eine klare Verhandlung mit Vorgaben, gesetzlichen Vorgaben. Ich denke auch, dass da, egal auf welcher Ebene, ob Bundes-, Kommunal- oder Landesebene, eigentlich noch mehr Schulung der Bürger und Bürgerinnen dazu gehört, eine höhere Transparenz zu schaffen. Auf der anderen Seite vielleicht auch einen höheren Vertrauensvorschuss. Also es wird ja hier so agiert, jeder Pflegeheimbetreiber oder Anbieter im ambulanten Pflegedienst ist eigentlich gleich ein Halbkrimineller. Und deswegen müssen wir da die Daumenschrauben so anlegen. Am besten vielleicht noch ein paar elektronische Fußfesseln, damit wir alles überwachen können. Das ist ja nicht der Fall. Natürlich gibt es immer Bereiche, die das ausnutzen. Das haben sie in allen Branchen, ob die reguliert sind oder nicht. Es werden immer Schlupflöcher gefunden. Und ich glaube, die AOK hat es jetzt kürzlich gerade wieder veröffentlicht, wo man die größten Fehlabrechnungen hat. Also letztendlich Betrug, kann man sagen, ist das im ambulanten Pflegebereich. Weil Leistungen abgerechnet werden, die nicht erbracht werden oder nicht durch die qualifizierten Mitarbeiter, was auch immer. Und das können die mittlerweile ja ganz gut auswerten. Teilweise wird sogar KI dazu genommen. Dann kann ich da ja auch sehr spezifisch drauf eingehen und auch anders prüfen, wenn eine Rechnung gestellt wird. Da haben wir ja eigentlich mittlerweile auch die Methoden gut für und müsste nicht mit einem Misstrauen allen Betreibern gegenüber treten und damit Verhandlungen so schwierig machen. Aber das haben Sie ja im betreuten Wohnen nicht. Ist das dann so ein bisschen mehr Ihr Lieblingsbranchenteil oder machen Sie da gar keinen Unterschied?
Nee, ich mache da eigentlich keinen großen Unterschied. Also ich mag unser betreutes Wohnen deswegen, weil es für uns damals etwas Neues war. Ein ganz neues Aufgabengebiet. Tagespflege hatten wir schon mal gemacht im Unternehmen. Ambulante Pflege war natürlich aufregend, aber eben auch betreutes Wohnen und die Wohngemeinschaft. Das ist eben eine andere Herangehensweise an der Kalkulation. Also gerade betreutes Wohnen, nehmen wir mal die Servicepauschale raus, ist ja eher klassische Vermietungsthemen, die wir dort abbilden. Aber da haben wir das Problem, dass wir manchen Mietvertrag seit 2018 führen, weil die Menschen halt eben deutlich länger in unseren Einrichtungen bleiben, als uns das vielleicht bei der Kalkulation zu Beginn so klar war und so bewusst war. Unsere kleinste Wohnung ist 65 Quadratmeter groß. Unsere größte Wohnungen sind 120 Quadratmeter groß. Unsere größte Sorge war, dass wir die 120 Quadratmeter Wohnungen eigentlich nie loswerden und waren da total unsicher. Also die nächsten 10 Jahre werde ich mit den 120 Quadratmeter Wohnungen einfach deswegen kein Problem haben, weil die Anfrageliste für genau diese Wohnungen einfach so lang ist. Und das ist vielleicht auch manchmal ganz wichtig. Ich tue mich damit sehr, sehr schwer, weil ich ein Mensch bin, der gerne jetzt schon wüsste, was in 3 Jahren passiert. Aber man muss manche Dinge auch einfach den Lauf geben und die Zeit geben, um sich zu entwickeln. Das ist beim betreuten Wohnen so. Und wenn ich so die nach uns kommenden Mitanbieter in dem Segment in Erftstadt sehe, da gibt es mittlerweile weitere, die sind deutlich teurer in der Miete. Und wenn ich dann schaue, was für ein Angebot im Bereich der Service- oder Betreuungspauschale steckt, dann ist das schon wieder miteinander vergleichbar. Aber die Menschen sagen, was nützt es mir, wenn ich einen Wohnraum habe, der schon per se so teuer ist und ich nachher gar nicht mehr die Möglichkeit habe, einen Café zu besuchen, weil es einfach zu knapp wird. Und gerade in Erftstadt mangelt es auch an betreuten Wohneinheiten, die für Geringverdiener bezahlbar sind. Da werden wir auch über Sozialhilfe noch reden müssen. Wann ist eine betreute Wohneinheit sozialhilfefähig und wann ist sie das nicht? In den meisten Fällen ist sie es nicht, aufgrund der Größe, aufgrund des Preises. Aber wir werden irgendwann an diese Stelle kommen, weil in Pflegeeinrichtungen werden wir nicht alle aufnehmen können. Da ist über die Hilfe zur Pflege ja eigentlich alles klar. Aber die Situation, dass wir Menschen in der Sozialhilfe haben, die dann eben betreuten Wohnen leben, die wird sicherlich steigen. Das wird noch ein interessanter Ansatz werden, wer dann eben eine Wohnung anbieten kann, die klein genug oder nicht teuer genug ist, damit sie noch in die Sozialhilfe fällt. Ein spannendes Thema, was ich sehr gerne auch mir immer wieder auch bei Kolleginnen und Kollegen angucke, und ich bin auch so ein Preisfanatiker. Also ich schaue dann immer, okay, was kostet die Wohnung, was kostet der Quadratmeterpreis, was wird denn dafür ansonsten noch geboten? Weil das ist am Ende des Tages ja der Punkt. Die Leute schauen sich ja nicht nur den Wohnraum klassisch als Einzelnes an, sondern sie schauen sich das Gesamtangebot an. Was ist das, was mir geboten wird? Und dafür zahle ich Betrag X, und darüber trifft man die Entscheidung. Nicht, ob der Wohnraum teurer ist und dafür die Betreuungsleistung geringer ist oder günstiger ist, sondern das Gesamtbild. Ja, das ist unterschiedlich zur vollstationären Pflege. Also die Verhandlungen führt man da ja in dem Sinne mit dem Markt, ne? Also mit der Nachfrage. Ganz spannendes Feld, da ich aber aus der Industrie komme und meine Ausbildung zumindest da gemacht habe, ist mir Angebot und Nachfrage kein Fremdwort.
Ja, ich glaube, Sie haben da gerade auch kein Problem mit der Nachfrage. Sie könnten mehr Angebote haben und würden die Nachfrage immer noch nicht befriedigen. Wir haben mittlerweile in unseren Analysen, wenn wir auch mit Sozialhilfeträgern sprechen, auch die ersten Rückmeldungen aus den Kommunen, gerade zum betreuten Wohnen, welche Wohnungen werden bezahlt, dass man hier sogar auch teilweise etwas höher geht als der übliche Sozialhilfesatz, weil der Pflegeheimplatz wäre noch teurer. Gibt keine offiziellen Regeln, das ist sicherlich immer das Schwierige, dass es eine Einzelfallentscheidung ist oder ein Vorgehen einer einzelnen Kommune, das ist ein bisschen unterschiedlich, aber wir sehen diese Tendenz ganz klar, weil man braucht die Betreuung der Menschen, ja, ein betreutes Wohnen heißt eben auch, ich habe eine altersgerechte Wohnung, kann länger in meinem eigenen häuslichen Umfeld bleiben, kann eine ambulante Pflege dazu nehmen und verursache eben noch nicht die Kosten im Pflegeheim und bin vielleicht auch noch selbstständig genug. Also ich glaube, da werden wir auch Veränderungen sehen. Gar keine Frage, stimme ich Ihnen vollkommen zu. Wer von Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Oliver Rademacher noch detaillierter zu diesem Thema sprechen hören möchte, der ist herzlich eingeladen auf unseren Kongress Betreutes Wohnen. Der findet am 26. November in Frankfurt statt. Alles weitere dazu finden Sie in unseren Shownotes oder auch auf unserer Webseite. Sie haben vorhin gesagt, Sie feiern immer auch Karneval. Ich habe eine Frage. Tragen Sie jedes Jahr ein anderes Kostüm oder immer das gleiche?
Ich habe ja mal selber auf Karnevalsbühnen gestanden, auch in Köln. Meine Frau war Funke-Mariechen in einer Kölner Garde. Dementsprechend gibt es bei uns im Keller einen Schrank nur mit Karnevalskostümen. Und es kommt auf den Tag an, wie ich gekleidet bin, weil ich bin ein Freund von solchen Traditionen. Weiberfastnacht komme ich immer im Anzug, immer mit einer Krawatte, und die wird mir auch jedes Jahr abgeschnitten, weil das einfach dazugehört. Und wenn ich dann im Kostüm käme, dann wären sicherlich einige unserer weiblichen Bewohnerinnen und Mieter sicherlich enttäuscht. Da fehlt die Krawatte, die abzuschneiden gilt. Also es ist Tradition, das ist Brauch an Weiberfastnacht. Und das muss sein. Und ich bin ein großer Freund vom Karneval. Ich mag das Brauchtum auch in anderen Ausprägungen. Ich bin ein Kind der Erftstadt in Verein groß geworden. Und das ist sicherlich auch nochmal so ein Aspekt, warum man sich dann in einer Branche so wohlfühlt, wo es mit Menschen um Menschen geht.
Dem Brauchtum verpflichtet. Ich kann es nur bestätigen, der 1. Mai ist noch nicht lange her. Und ich habe auf LinkedIn gesehen, Sie haben einen eingepflanzten Maibaum zwar, nicht der ganz klassische, aufgestellt und natürlich schön geschmückt mit bunten Bändern. Auch das kennt man außerhalb des Rheinlandes kaum. Da ist der Maibaum eigentlich der Baum, der in der Dorfmitte aufgestellt wird. Aber im Rheinland und der Umgebung stellt man den schönen Mädchen einen Maibaum in der Mainacht mit bunten Bändern geschmückt. Und am nächsten Tag vergleicht man, welcher der größte und der höchste ist und freut sich.
Ich kann aber jetzt schon sagen, dass die beiden Maibäume, die wir dann noch zusätzlich aufgestellt haben, mit Musik und Sekt für alle Damen, dass die sehr, sehr groß sind. Ich glaube, die größten im Umfeld unserer Einrichtung. Und auch davon werden wir noch auf den Netzwerken berichten. Da sind wir noch ein bisschen im Hintertreffen. Und der eingepflanzte Maibaum, der ist tatsächlich Teil unseres Demenzwohnbereichs geworden, weil wir da auch tatsächlich daran erinnern wollen. Gerade bei demenziell veränderten Menschen ist es auch wichtig, in Erinnerungen zu schwelgen. Und das können wir mit so einem kleinen Maibaum, den wir tatsächlich auch auf einen Tisch stellen können, sehr, sehr gut. Aber wir haben auch klassisch, hat die Haustechnik, zwei große Maibäume aufgestellt mit lauter Musik, so dass ich die Fenster schließen musste, damit ich auch arbeiten kann. Ja.
So viel zum Brauchtum. Und falls Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in der Nähe von Köln sind, ich kann Sie nur empfehlen, fahren Sie mal vorbei in Lippler. Gerade auch der Garten am APZ ist ein wirklich schöner Garten. Es geht um auch Sonne, um Mond, um verschiedene Bereiche, schöne Ausstellungsstücke drin, wo man gut mal sich auch die Füße vertreten kann, wenn man vielleicht auch noch weiterfährt oder auch ein Stück Kuchen bei Ihnen essen kann. Auch das kann ich wirklich nur empfehlen. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Rademacher.
Ich danke Ihnen.
Ich freue mich schon drauf, wenn wir uns persönlich sehen, spätestens im November. Aber vielleicht schaffen wir es vorher auch.
Oder bei einem Stück Kuchen. Ja, genau.
Herzlichen Dank.
Bitte, bitte.
Möchten Sie mehr erfahren? Dann besuchen Sie unsere Website unter sozialgestaltung.de.
Folgen Sie uns auch auf LinkedIn, abonnieren Sie unsere Newsletter und diesen Podcast.
Bis zum nächsten Mal.